Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 21. Mai. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, jeden Donnerstag bringe ich dir aktuell noch ein neues Interview. Diesmal habe ich auch wieder etwas dabei und ja, bevor ich dir mehr verrate, lass uns beiden doch erstmal gemeinsam einen schönen Tee trinken. Warte kurz. Ah, sehr lecker. Das ist ein schöner Chai-Tee. Weißt du, das ist ja einer meiner Lieblingstees. Und ja, schmeckt so, wie er schmecken soll. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem ein spannendes Gespräch führen dürfen. Und das habe ich jetzt fertig geschnitten und möchte dir das jetzt, ja, zu hören geben. Eingangs habe ich ja kurz erwähnt, dass noch Donnerstag es noch Interviews gibt. Das soll nicht so klingen, dass es keine Interviews mehr gibt. Das hat andere Hintergründe. Warum? Dafür musst du die Folge vom Montag vielleicht nochmal anhören. Da rede ich ein bisschen ausführlicher darum. Jetzt erst einmal viel Spaß mit dem Gespräch. Danach hören wir beide uns nochmal ganz kurz wieder.
Hallo. Hallihallo. Erstmal herzlichen Dank, Ben, für deine Einladung. Ja, mein Name ist quasi mit einem E an deinem Namen dran, also Bene. Und die meisten kennen mich auch unter dem Namen. Ich bin der Produzent im Klaus Studio und mache diverse andere Geschichten noch nebenher und ja, würde einfach mal sagen, ich freue mich aufs Gespräch und begrüße auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sehr, sehr schön. Als ich deinen Namen gelesen habe, musste ich wie ich schmunzeln, weil es ist selten, dass man jemanden kennenlernt, der quasi einen ähnlichen Namen wie einen selbst hat. Ich finde das sehr charmant auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, du bist ja auf jeden Fall vielseitig, würde ich mal sagen, begabt oder hast vielseitige Aufgaben. Und kannst du etwas mehr darüber erzählen, was du eigentlich alles so machst? Gibst du so ein bisschen, ja, was du alles so machst?
Jetzt soll ich mal einfach ein bisschen was zusammenfassen. Dann
gerne, sehr gerne.
Mache ich mal einen kurzen Querschlag durch das, was ich mache. Also ich, mein Hauptsteckenpferd ist tatsächlich das Hörspiel produzieren vom Skript schreiben bis hin zum fertigen Hörspiel mache ich alles selber, mitunter auch sprechen, Hörbuch sprechen und Gaming sprechen. Ich durfte auch im Battlefield 6 mitsprechen. Ist jetzt so, muss ich direkt mal kurz ein bisschen protzen. Nein, es war für mich eine unheimliche Ehre. Ich schreibe auch, ich mache Sounddesign, also das heißt, ich produziere Sounds und Geräusche, ich komponiere Musik, ich schreibe auch die Skripte und ich habe halt auch ein Buch geschrieben und es war definitiv auch nicht mein letztes Buch.
Wow, also ein waschechter Tausendsasser, so kann man das nicht sagen. Schön. Kannst du etwas zu deinem Buch erzählen? Was ist das für ein Buch?
Also es heißt, ich habe es versprochen, Omi. Und es ist ein Buch, was ich noch nicht mal auf meiner Idee basiert geschrieben habe, sondern es kam ein Bekannter von mir, kam irgendwann mal auf mich zu und sagte, hey Bene, pass auf, ich habe da einen Bekannten, der ist blind und der hat eine total tolle Idee im Kopf. Die möchte der unbedingt irgendwie als Buch haben. Da habe ich gesagt, okay, erzähl mir mal ein bisschen was zu der Idee. Und dann sagte er, ja, also er hat nicht viel erzählt, aber es geht um ein Mädchen, was halt die Oma verliert. Und dann geht es halt in ein Altenheim und adoptiert quasi eine Oma da. Ich sag, okay, das ist ein Rahmen, wo ganz viel Spielraum drin ist, aber ich finde die Idee gut, gerade weil ich halt auch aus der Pflege komme, habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du diese Challenge an und dann habe ich angefangen, das Ding runterzutippern und daraus kam dann ein Buch, was sowohl für Kinder als auch Erwachsene ist und ja, es Ich muss sagen, es hat halt so ein bisschen Feeling von Honig im Kopf. Es hat ein bisschen was, einen ernsteren Hintergrund, wie zum Beispiel bei Honig im Kopf die Demenz ist halt auch der ernste Hintergrund der Tod und der Umgang mit dem Tod. Aber es ist halt auch ganz viel Alltagshumor mit drin. Es ist Pflegehumor und auch teilweise Kritik, die halt auch täglich in der Pflege passiert. Aber alles verpackt in eine kindgerechte Geschichte, die aber auch interessant für Erwachsene ist. Ja.
Wow, okay. Klingt auf jeden Fall richtig, richtig spannend und so, ja, einen anderen Ansatz auf jeden Fall. Und ich finde schön, dass das auf einer Idee von jemandem basiert, der diesen Wunsch hatte, eigentlich das selbst zu machen. Und du hast ihm quasi deine Fähigkeiten geschenkt, um das Ganze in die Realität umzusetzen. Finde ich richtig schön.
Genau, der Dieter Müller. Und sein Name ist halt auch mit auf dem Buch Cover mit drauf, genauso
Schön.
wie auf dem Hörbuchcover steht sein Name auch mit drauf. Und ich möchte auch an der Stelle einmal ganz kurz Danke an die Anja Klukas für diese grandiosen Illustrationen, die sie für dieses Buch gezeichnet hat, auch nochmal hervorheben und kann sie als Illustratorin auch einfach nur empfehlen.
Sehr, sehr schön. Kurz für alle Hörer, alle Links, alles, was wir hier so besprechen, findet ihr später auch in den Shownotes. Also müsst ihr euch jetzt irgendwie nicht wie alles notieren, sondern hört die Folge in Ruhe zu Ende. Lena, du bist ein Tausendsasser. Viele Sachen, jetzt hast du ein Buch geschrieben, aber dein Hauptsteckenpferd, hast du ja schon selbst gesagt, ist so im akustischen Bereich. Und du hast ja das Studio Klaus Studio gegründet. Kannst du erzählen, wie es dazu gekommen ist? Du heißt Bene und ich denke mal nicht, dass du mit Nachnamen Klaus heißt. Wie kam es dazu?
Ja. Also die Idee, die ist tatsächlich, ich glaube, in der 8. Klasse entstanden. Wir waren so ein Trio damals in unserem Jahrgang und wir hatten die Aufgabe, im Englischunterricht eine Propaganda für eine fiktive Partei zu machen. Die einen haben eine Videopropaganda gemacht, andere haben eine Plakatwerbung gemacht und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, komm, wir machen eine Radiowerbung. Total bekloppt und wir haben die fiktive Partei, die Power-Schlumpf-Partei genannt, die PSP, die das Schlumpfendorf wieder schön machen
Sehr schön.
will. Ja, und da haben wir auch eine Eins direkt mit abgeräumt und das hat uns halt so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ja, wir möchten da ein bisschen weitermachen. Und der andere Kollege, der war halt auch immer so ein riesen Drei-Fragezeichen-Fan. Immer ein großer Freund vom Audiobereich. Ja, da haben wir dann die ersten Sachen halt, das erste neue Mikro geholt. Dann bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Dann haben wir nochmal ein neues Mikro geholt, dann ein Mischpult. Und dann ist der erste Kollege irgendwann, hat sich abgespeist. Und dann habe ich das erste richtige Studio gebaut mit meinem damaligen Vermieter, dem Klaus.
Ah.
Genau. Und weil er mir einfach so viele Tricks gezeigt hat und mir einfach diese Möglichkeit geboten hat, habe ich gesagt, weißt du was, Klaus, ich widme dir den Namen von dem Studio. Und ja, dann sind wir vor 8 Jahren umgezogen und ich habe das Studio nochmal komplett neu aufgebaut. Und mach seit 2018, wo wir mit einem ersten non-kommerziellen Hörspiel bei einem Hörspielwettbewerb mitgemacht haben und den dritten Platz bekommen haben. Seitdem habe ich gesagt, ich möchte nur noch eigene Produktion machen. Vorher haben wir so ein paar Verlagsarbeiten gemacht, aber das war nicht so meins, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ja.
Sehr schön. Also ich finde, die Origin, wenn man das mal so sagen darf, ist richtig lustig. Also es ist schön und es ist eine schöne Hommage an jemanden, der ja dir so viel mitgegeben hat. Finde ich toll. Was hat
Ja.
denn hat dem Vermieter später noch mal irgendwas dazu gesagt? Also wie steht er dazu? Oder habt ihr noch Kontakt?
So, er war tatsächlich auf der Beerdigung zum Beispiel von meinem Vater, da haben wir uns nochmal unterhalten. Also wir haben jetzt nicht regen Kontakt, ne? Aber es ist halt so zwischendurch, mal wenn man sich auf der Straße sieht oder er geht halt auch regelmäßig hier in den Wald spazieren, dann kommt er auch mal auf ein Käffchen rum. Und dann tauscht man sich einfach nochmal aus und er sagt halt, ja, wenn du irgendwann mal weltbekannt oder Deutschland berühmt bist, ja, dann kann ich immer mit angeben, der Peter hat hier sein erstes Studio und dann werde ich hier ein Museum aufmachen.
Sehr, sehr cool. Dann versuchen wir mal mit der heutigen Folge deinem Weltruhm und in dem Fall auch Klaus Weltruhm ein bisschen näher zu kommen. Ganz groß, ein schöner großer Anspruch jetzt.
Vollkommener Wahnsinn.
So soll es doch sein. Ach schön. Ja, ich finde das, ich mag das, wenn hinter etwas, in Anführungszeichen, Bodenständiges, wenn dahinter auch eine schöne Geschichte auch steckt. Und ich finde, das ist eine schöne Überleitung zu dem Thema Geschichten. Denn du hast ja auch schon bei der Vorstellung erzählt, dass du im Hörspielbereich nicht nur das Ausführende machst, so alles, was so audiotechnisch anbetrifft, Sounds und so, sondern du schreibst auch die Skripte, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Kannst du erzählen, was dein Beweggrund überhaupt war? Also warum Hörspiele zu professionalisieren, warum sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und was das Thema Geschichte, also Geschichten überhaupt für dich bedeuten?
Das ist eine unheimlich interessante Frage, die ich so noch nie gestellt bekommen habe. Deswegen einmal hier an der Stelle auch ein großes Lob an dich. ich habe mir schon von Kindesbeinen an habe ich mir Geschichten immer ausgedacht. Also ich habe auch damals noch so ein, das war kein richtiger Laptop, aber es war halt so eine Kinderschreibmaschine mit digitalem Bildschirm. Hatte ich da auch schon die ersten Texte mal runtergetippert auf so dicken Kassetten, die man quasi wie Disketten da reingetippt. Voll cool. Und also meine längste Geschichte, die mich begleitet hat, war damals Das Labyrinth. Das ist eine Geschichte, die ich seit meiner Jugendzeit mit mir rumgetragen habe. Und Das Labyrinth ist auch mittlerweile ein Kurzhörspiel aus meinen Anfängen, also qualitativ jetzt nicht der Hammer, aber es gibt es im Internet. Und es beschreibt quasi das Durchleben einer Depression. Ich habe so lange an dieser 5- oder 6-folgigen Miniserie geschrieben und habe die immer wieder umgeworfen. Und das war so mein erstes Projekt. Und wir haben am Anfang im Klaus-Studio, als wir noch so diese bunte Truppe waren, haben wir uns immer vors Mikrofon gestellt, haben nur einen roten Faden gehabt, einen Anfang, Ende und dann den Rest eigentlich improvisiert. Da haben wir ein paar Sounds drunter geknallt, ein bisschen Musik gemacht und es war reiner Blödsinn. Aber es hat was gemacht. Und irgendwann wollten wir das ein bisschen professionalisieren und dann ist halt auch der zweite Kollege, der mich bis dato noch begleitet hat, irgendwann hat er sich dann auch so ein bisschen weiter distanziert und die Interessen nicht mehr so verfolgt, wie ich sie verfolgt habe. Und ab dem Moment, wo wir dann halt auch den Platz bei dieser Hörspielinsel abgeräumt haben, habe ich dann angefangen, meine non-kommerzielle Hörspielserie basierend auf dem Videospiel Skyrim zu schreiben, nämlich die Chronik von Shark Teva, und die dann Stück für Stück auf YouTube hochgeladen. Und das war quasi so der Startschuss. Und ich habe halt in meinen Geschichten verpacke ich entweder Leidenschaften oder dann kommt halt irgendwie eine Emotion, die ich nicht greifen kann und mach mir erstmal Stichworte. Oder ich schreibe mir irgendeine Geschichtenidee auf und irgendwann kommt der Moment, wo ich weiß, okay, jetzt wird das Dingen, also die Schwangerschaft, die Ideenschwangerschaft quasi austragen. Und dann läuft das Skriptschreiben wie von alleine. Das ist ganz faszinierend. Und so habe ich halt auch in diversen Genres habe ich halt auch so mein Steckenpferd. Ich liebe Horror, ich liebe Splatter und Trash, ich liebe Fantasy, ich habe aber auch eine Sci-Fi-Idee, ich habe eine Grusel-Idee, und auch eine Comedy-Idee, aber der Tag hat halt nur 24 Stunden.
Sehr, sehr schön. Okay, das ist richtig. Also finde ich schön. Also kreative Menschen sind schon etwas ganz Besonderes. Wusstest du, du hast erzählt, dass du ganz früh schon so deine ersten Geschichten so geschrieben hast. Wusstest du da schon irgendwie oder haben die Lehrer dir das vielleicht zurückgemeldet? Ach, der Bene, das ist ein Geschichtenerzähler, der könnte damit auch irgendwas machen. Gab es da so Aussagen?
Tatsächlich nicht. Also jetzt also so von den Geschichten ja tatsächlich nicht, aber ich erinnere mich noch in der, ich glaube 9. Klasse muss das gewesen sein, im Bio-Unterricht, da habe ich meine Hausaufgaben, ich glaube, zum 7. Mal nicht gemacht und da hat der Lehrer gesagt, so, jetzt musst du aus der Seite XY die folgenden 8 Seiten abschreiben. Dann habe ich mit der ersten Seite angefangen abzuschreiben und ab der Hälfte der Seite habe ich dann keine Lust mehr gehabt abzuschreiben und habe dem dann einfach gesagt, ach wissen Sie was, ich erzähle Ihnen einfach mal ein bisschen was vom Alltag und von, ja, und habe dann dem 8 Seiten lang über die diversen Sachen meines Lebens berichtet und das fand er ganz witzig, aber hat dann auch gesagt, pass auf, das war einmal, aber dann lasse ich ihn ein zweites Mal durchgehen. Aber tatsächlich, die Lehrer haben nie irgendwas dazu gesagt, aber es wird ja auch wenig Kreatives oder kreativer Freigeist in der Schule gefördert, muss man ja gestehen.
Dann, das stimmt. Ja, hin und wieder habe ich so von anderen Menschen, mit denen ich sprechen durfte, so gehört, dass die Lehrer im Deutschunterricht oder ähnlichen Sachen dann gesagt hat, boah, XY, die Geschichten, die du schreibst, das ist so gut. Und das war bei der einen oder anderen Person so ein bisschen die Initialzündung, das auch weiterzuführen. Aber ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Bene, kommen wir mal zu deiner Professionalität, also deinem professionellen Werdegang ein bisschen zurück. Und zwar, was mich interessieren würde, was bedeutet es für dich, Autor, Hörspielsprecher, Hörbuchsprecher, Sounddesigner und Produzent zu sein?
Kannst du mir die Frage so ein bisschen
Klar,
spezifizieren?
sehr gerne, sehr gerne. Was ich eigentlich damit meine, du hast vorhin das Thema Emotionen so verwandt, dass du es in deinen Geschichten so mit einbindest, weil es immer eine bestimmte Emotion drin steckt. Und mich würde einfach interessieren, was hast du was verbindest du mit deinen Professionen? Also was bedeutet es, wenn du weißt, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast, dass du jetzt tatsächlich den Titel oder das Label hast, dass du jetzt offiziell ein Autor bist? Das würde mich so einfach interessieren. Das mit deinen anderen,
Also,
weil, ja.
ja, also so ich hatte gar nicht die Intention, irgendwie Autor zu werden. Ich wusste, ich habe diese Leidenschaft, irgendwas runterzuschreiben, teilweise auch einfach nur Kurzgeschichten, oder in meiner Jugend noch Gedichte und das mit dem Buch, das war ja reiner Zufall, aber ich weiß, ich schreibe jetzt gerade an so einem Gedächtnisspielbuch für Senioren, weil es halt auch mein Hauptjob ist. Das ist halt, glaube ich, einfach der kreative Geist, wie du halt eben auch gesagt hast, dass man sich da einfach so ein bisschen ausleben und selbst verwirklichen kann, so dass man auch seine Spuren für andere Menschen hinterlässt. Und ja, beim Sprechen ist das halt zum Beispiel, das mache ich aus eigentlich, das ist eine, warum mache ich das beim Sprechen? Da muss ich gerade
Ja,
mal drüber nachdenken.
sehr schön.
Ja, tatsächlich, früher war das, im Kindheitsalter war es so, ich habe gerne so Stimmen imitiert. Und als dann das so mit der Professionalisieren des Studios kam, wollte ich eigentlich größtenteils in die Regie. Dann habe ich aber eine kleine Sprecherausbildung gemacht und habe mir gedacht, das ist doch total cool. Und jetzt wagst du dich mal wieder ein paar Mal öfter vors Mikrofon und irgendwie habe ich da wieder total den Spaß dran gefunden. Und ich liebe es, einen Text zu bekommen. Also deswegen liebe ich auch vor allem Hörspiel. Du kriegst einen Text, du hast deine Stimme Und du hast im besten Fall auch noch die Regie, wo du dann einfach sagst, okay, pass auf, ich biete dir mal einfach etwas an und du sagst, ob das dir gefällt oder ob du es anders haben willst. Und dann kannst du einfach spielen und Emotionen imitieren. Und ich zum Beispiel im Hörspiel, ich sterbe für mein Leben gern. Mein Charakter muss nicht wiederkommen, aber er darf sehr gerne sehr blutig und sehr monströs auseinandergerissen oder getötet werden.
Sehr, sehr schön.
Cool. Ja.
Also, okay. Also bist du, wie ich, eigentlich könnte man das sagen, dass du, das ist, was man klassisch ein Schauspieler eigentlich sagt. So, weil ja. Die transportieren ja auch Emotionen und versuchen sich dann mit der Figur zu identifizieren und du machst das Ganze auf der ja auditiven Seite. Ach schön.
Genau.
Hast du da für dich festgestellt, dass du dass deine Stimme wandelbar ist oder hast du irgendwie eine Stimmfarbe, Stimmfarbe ist das falsche Wort, sondern wenn du den Auftrag bekommst, fangen wir so rum, wenn du den Auftrag bekommst, ein Hörspiel oder ein Hörbuch einzusprechen, beispielsweise, wie gehst du an die Geschichte heran? Nutzt du da deine eigene, die Stimme, die wir jetzt hören, oder passt du dich da jeweils an? Wie gehst du da voran?
Also am Anfang habe ich ja diese Verlagsarbeiten gemacht, die sich heute bitte keiner anhören sollte. aber das Internet vergisst ja nie. Mhm. Aber es ist so, früher habe ich mich einfach hingesetzt, habe angefangen zu lesen und das sogenannte Prima Vista Lesen praktiziert. Das heißt, ich kannte den Text nicht, habe gelesen und habe dann quasi im Nachgang jeden Fehler rausgeschnitten. Bitte weiß ich, ich kann zum Beispiel keinen Thriller sprechen. Na, also ich kann Kinderbücher machen, dann mache ich es ein bisschen freundlicher. Pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Damals, als der Bene noch angefangen hat, Geschichten zu erzählen, also dann ist das halt ja. Eine ganz andere und ein bisschen malerischer und abenteuerlicher. Und das kann ich zum Beispiel machen. Oder auch Fantasy mit jungen Helden. Ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres kam jetzt die Pantalea-Saga Teil 1 raus, die ich einsprechen durfte. Und das mache ich am liebsten in meiner sogenannten Indifferenzlage. Das heißt, die Stimme ist entspannt. Das heißt, ist zum Beispiel eine Übung, die jeder nachmachen kann. Um die zu finden, ist, man legt die Hand auf den Brustkorb und macht erstmal ein und wo es am meisten, bei welchem Ton es am meisten vibriert, ne, dieses ha, da ist die Indifferenzlage, die Tonlage, wo du am längsten ohne Anstrengung sprechen kannst. Und ich liebe es, in dieser Tonlage zu sprechen, aber jeden Helden, den ich zum Beispiel in den Hörbüchern darstelle oder jeden Charakter, dem verpasse ich eine andere Stimme. Zum Beispiel bei mir war jetzt im letzten Hörbuch der Fortis war so ein ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. So ein junger Schreiberling halt, der ein bisschen nervös ist. Und gleichzeitig war dann so mein Lieblingscharakter da. Eligos, das war so ein General. Warte.
Weißt du, dieser General, der wusste ganz genau, wo er hin muss.
Und das war, also das ist halt so dieses Spannende, wenn du dann halt wirklich diverse Charaktere einfach darstellen darfst.
Das glaube ich. Ach cool, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du zwischen diesen zwei unterschiedlichen Sachen hinterhergewechselt bist. Richtig. Also ich kann dich total verstehen, so die Leidenschaft mit der Stimme zu spielen, die Charaktere reinzuschlüpfen, verstehe ich total. Du hast ja erzählt, dass du ganz am Anfang, dass ihr zu dritt so angefangen seid, ja, Hörspiele oder mit Audio etwas mehr zu spielen, um es mal so vielleicht auszudrücken. Und dann Schritt für Schritt war es im Endeffekt nur noch du übrig. Wann hast du für dich festgestellt, dass das Ganze doch in eine Richtung geht, wo es professioneller wird? Also mal abseits vom Gewinn, wo ihr den Gewinn des Hörspielspreises bekommen habt.
Also Der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte es professioneller machen, war, als wir damals noch in meiner ersten Kellerwohnung, als ich dann tatsächlich mit meinem Vermieter, mit dem Klaus, gesprochen habe und gesagt habe, du, ich würde gerne in den einen Raum, der mein Waschkeller ist, würde ich gerne ein Studio reinbauen. Und als wir dann so die ersten Planungen gemacht haben und uns zusammengesetzt haben, wie wir das machen, dann war für mich schon der erste Schritt getan, dass ich wusste, ich will es irgendwie professionell machen. Und es war zumindest Nachbau des ersten Studios zumindest so gut, dass zwei Verlage die Produktion quasi gebucht haben. Allerdings die richtigen professionellen Sachen, die mache ich jetzt, würde ich sagen, seit 2020 ungefähr, wo ich dann auch die ersten mit den ersten Schauspielern zusammengearbeitet habe und mit den ersten gelernten Sprecherinnen und Sprechern. Und ja, ab da, wo ich, also meine richtige Bestätigung habe ich quasi da bekommen, wo ich auch durch meine Arbeiten mittlerweile auch das Sounddesign für zum Beispiel das Label Contendo Media machen durfte und für die auch drei diverse Hörspiele fertigen konnte. Und die dann halt auch veröffentlicht wurden und mein Stempel, mein Sounddesign wirklich da drauf gedrückt wurde.
Nicht schlecht, ja. Hast du dir eigentlich die Sachen alle autodidaktisch beigebracht? Oder hast du da irgendwie auch noch weiter was studiert oder dich da mit irgendwelchen weiteren ExpertInnen auseinandergesetzt?
Ich wollte tatsächlich damals eine kleine Ausbildung machen, also nee, eine vollumfängliche Ausbildung, aber dann wurde mir damals abgeraten von dieser Ausbildungsstätte, nenne ich es mal. Und dann habe ich einfach mir Stück für Stück alles selber beigebracht. Ich habe Bücher gelesen, ich habe nach und nach Coachings genommen, ich habe mir auch viel in YouTube-Videos nochmal mehr reingeguckt. Ich habe vor allem durch ganz, ganz viel Ausprobieren, das war wirklich so das A und O, ganz viel Ausprobieren, Nachlesen, Testen und ja, gerade beim Sounddesign, also als wirklich Foley Art, ne, also das heißt, die Sounds auch wirklich selber machen, da gehört sowieso autodidaktisches Denken dazu. Kommst zum Beispiel an einen Punkt, wo du nicht weißt, wie du einen Sound machen musst, und da musst du kreativ werden. Und so ist das halt auch mit allen anderen Sachen, habe ich mir das Stück für Stück alles beigebracht oder mir beibringen lassen durch gute Connections, die man so nach und nach sich aufgebaut hat.
Nicht schlecht. Ach, schön. Stelle ich mir natürlich auch sehr anspruchsvoll, wenn man so einen gewissen Anspruch hat. Und es klingt auf jeden Fall so bei dir, als ob du von klein auf im Endeffekt festgestellt hast, okay, ich habe dafür irgendwie ein Talent für. Ich möchte jetzt das professioneller machen, aber ich möchte auch, dass es nicht nur gut wird, sondern ich möchte, dass es richtig gut wird in der Vorstellung, wie ich das empfinde. Hast du so ein oder bist du so ein Mensch, der so einen leichten Perfektionismus, was deine Hörspiele oder generell deine Arbeit anbetrifft?
Es ist meistens immer ein herausfordernder Satz, der irgendwo, den ich irgendwo lese oder der mir um die Ohren geknallt wird, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ein Beispiel, damals in meiner Ausbildung, als ich meine Ausbildung zum Altenpfleger begonnen hatte, kam die damalige Rektorin rein am ersten Tag und sagte, diese Schule ist die beste, mit dem besten Ruf hier in ganz NRW. Hier ist noch nie jemand mit einer 4,0 rausgegangen. Rat mal, wer mit einer 4,0 die Ausbildung beendet hat? Weil ich das einfach als Challenge gesehen habe. In den Vornoten war ich 2. Also und in meiner Pflegedienstleiter-Weiterbildung habe ich eine 1,5. Also es ist halt die Challenges, die mir die Leute stellen, die nehme ich an. Und das ist halt für mich ganz gefährlich. Und im Hörspielbereich war es so, dass ich gelesen habe, ja, Man kann nicht, also ein Hörspiel kann man nicht alleine machen. Man kann nicht alle Funktionen alleine übernehmen. Da habe ich mir gedacht, oh doch, das geht bestimmt. Also dadurch, dass ich immer geschrieben habe, dadurch, dass ich auch gerne gesprochen habe und auch die Sounds gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja gut, das kannst du auch bestimmt noch besser. Ja. Und bis auf, dass ich natürlich beim Sprechen die Sprecher selber oder die Sprecherinnen und Sprecher natürlich auch unterschiedliche Stimmen benötige, mache ich den Rest tatsächlich selber. Und so gut, dass zumindest auch bei so absoluten abgedrehten Splatter-Hörspielen wie meinem letzten in Sandriel, selbst der Hörspiegel uns eine 7,5 von 10 Sternen gegeben hat und diverse Rezensionen auch 10 von 10 Sternen. So schlecht kann ich nicht sein.
Nee, nein, das war, finde ich cool. Also, ist interessant, was Herausforderungen bei dir auslösen. Und da kommt nämlich jetzt auch zu einer Frage zu. Du hast gerade gesagt, dass du alles, fast bis auf die, dass du sehr vieles alleine machst. Gibt es in dem ganzen Prozess, und zwar Prozess meine ich jetzt Hörspiel, gibt es da eine Aufgabe, die du besonders liebst, die dich besonders herausfordert?
Also, ich liebe eigentlich alles an dem ganzen Prozess. Also, vor allem die Abwechslung. Vom Skriptschreiben über die Aufnahmeleitung und die Regie zum Schnitt, zum letzten Endes Mixen und dann die Sounds zu kreieren. Also ich würde sagen, die Prozesse, die am meisten Spaß machen, sind tatsächlich das Schreiben und das Komponieren der Musik. Die meisten Herausforderungen habe ich, glaube ich, bei der Regie und beim Sounddesign, also bei den Foleys, wenn ich dies in Geräusche produziere. Weil wenn ich vor einer Situation stehe, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem aktuellen Ding, wird ein Sound sein, den ich erstmal irgendwie bauen muss. Nehmen wir das Beispiel, ein Pferd wird von einem anderen Pferd gerammt, fällt hin. Ich kann jetzt nicht auf eine Pferdewiese gehen und ein Pferd mal eben wegschuppen, aber muss ich an diese Pferdegeräusche kommen. Das heißt, ich werde mir Gedanken machen, wie ich das eventuell simulieren kann. Nicht, dass ich ein Pferd schuppe, sondern dass ich zum Beispiel, wenn Pferde wälzen sich ja auch regelmäßig, wenn die zum Beispiel geritten haben, dass ich dann zum Beispiel einfach nach so einem Ausritt dann mich dazu stelle, frage, ob ich mein mobiles Setting aufbauen darf und dann schneide ich das so zusammen, dass es dann auch passt. Und ja.
Okay. Also muss man auch, also das ist diese Kreativität. Also man muss um die Ecke denken können und flexibel im Denken sein.
Genau. Genau, also du musst vor allem auch Gelegenheiten erkennen. Bestes Beispiel, wir hatten vor 2 Jahren bei uns im Keller die Wasseruhr kaputt. Und das gab so einen ganz interessanten metallischen Sound, den du so auch wahrscheinlich nirgendwo wiederbekommst. Und ich habe mich mit dem Soundgerät dahin gepackt, aufgenommen und dieses Klicken, das ist jetzt quasi mein Katapult. Das also gemischt mit Handschuh, gemischt mit diversen anderen Sachen. Ich kann dir nachher gerne mal den Sound einfach mal rüberschicken, damit du weißt, wie der dann am Ende klingt. Und da muss halt unheimlich kreativ werden.
Sehr schön. Das finde ich schön. Ich finde es gut, wenn man so ein bisschen kreativ was überlegt und wenn man nicht so dieses Vorgefertigte einfach nimmt. Bene, also du machst ja viele Sachen. Unter anderem führt ihr aber auch Interviews, habe ich gesehen. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen. Kannst du mal erzählen, was das für Interviews sind, mit welchen Leuten du da so Interviews führst, und woran du einfach merkst, dass so ein Interview einfach gut läuft für dich?
So, die Interviews, ja, die haben wir sehr lange Zeit gemacht, vor allem mit Bands, Künstlern, Autoren, Dichtern, Leute, die was zu erzählen hatten. Allerdings, die Zeit fehlt halt. Irgendwann mussten wir aussortieren, was machen wir jetzt, weiter Interviews oder kommen wir mit den Hörspielen voran oder komme ich mit den Hörspielen voran, weil leider habe ich keinen, der dann zum Beispiel sagt, Mensch, ich kann mal eben die Interviews mitführen oder dann mal kurz runterschneiden, sondern am Ende organisiere ich das, nehme vielleicht noch mit einem anderen Moderator auf, aber am Ende schneide ich die Sachen dann, lade die dann hoch und deswegen habe ich mich davon getrennt, das jetzt noch weiterzuführen. Aber wir haben das halt auch auch hier zum Beispiel mit dem Büro Alterpflege und Demenz in Solingen hatten wir auch eine Reihe produziert, wo es dann halt um gewisse Themen ging. Mhm. Und geile Interviews waren eigentlich immer die, wo du einen Dialog hattest, wo einmal der Gast was wirklich auch zu erzählen hatte und wo man den nicht alles aus der Nase ziehen musste. Und andererseits aber auch die Fragen von der Moderation so gut waren, dass dann halt auch wirklich nicht nur das ein oder andere punktuell beantwortet wurde, sondern halt auch wirklich Interpretationsspielraum da war und auch viel gelacht wurde. Ja,
schön.
Lockere Interviews.
Schön.
Und am liebsten habe ich auch ein paar Fäkalwörter, wenn man mal reingeht.
sehr gut. Ja, ach schön. Also ich kann dich total verstehen, dass das, wenn man so viele Sachen hat, dass dann irgendetwas, da muss man bei irgendwelchen Sachen Abstriche machen. Schade, genau. Natürlich auf der einen Seite, aber ihr habt ja trotzdem schon ein paar Interviews geführt und man kann sich das ja wahrscheinlich noch alles anhören. Wenn ich jetzt richtig auf eure Homepage gucke, da ist noch vieles zu finden. Gab es denn bei den Gesprächen etwas, wo du gesagt hast, boah, das war so beeindruckend, dass dich das vielleicht sogar nachhaltig irgendwie weitergebracht
hat? Die Frage, die ist unheimlich interessant. Also ich meine, ich habe mir natürlich durch die Interviews teilweise selber so kleine Träume erfüllt. Ne? Also ich habe ja dann auch so Bands, die ich selber absolut gerne höre, wie zum Beispiel Saltatio Mortis, habe ich dann angeschrieben und habe dann einfach Interviews mit denen geführt, weil es dann einfach so, als kleiner Fanboy. Ne? Also die haben mich schon beeindruckt und waren einfach total schön. Aber so ein richtiges Interview, wo ich dann am Ende rausgegangen bin und so ein Mindblowing hatte, hatte ich nicht. Ich habe Interviews gehabt, wo ich total beflügelt war und gedacht habe, was für ein geiler Typ. Nehmen wir das beste Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den YouTuber kennst, Nostalgion. Der macht so Skyrim, The Elder Scrolls, Gaming-Sachen. Der war bei mir im Studio gewesen und wir hatten ein unheimlich tolles Interview und im Nachgang noch so ein langes und ausführliches Gespräch, dass ich einfach nur dachte, Schön. Was ein geiler Typ. Also und das macht für mich ein gutes Interview aus, dass halt nicht nur diese Frage-Antwort-Spielerei da ist, sondern auch einfach nochmal Austausch.
Ja, absolut. Kann ich total verstehen, total nachvollziehen. Und als du gerade von Saltatio Mortis gesprochen, dachte ich, boah, okay, der hat mit Aleria sprechen dürfen. Okay.
Nee.
Okay, ja.
Du weißt, wen ich meine.
Ja, ich weiß.
Der auch bei Metro Moshpit den Podcast leitet.
Gut, reichen wir später nach, schneide ich nachher rein. aber trotzdem richtig, richtig cool. Also ich finde es ja schön, wenn Bands, wie du gerade selbst schon so gesagt hast, Sachen, wo man selbst Fan von ist, wenn die sich Zeit für einen nehmen, für ein Gespräch, finde ich toll. Also ich verstehe es total und das ist, ja, schöne Sache.
Hattest du denn mal so ein Interview? Jetzt schmeiß ich dir den Ball einfach direkt mal zurück.
Tatsächlich ja. Ich bin ja, dadurch, dass ich ein großer Hörspiel auch Fan bin, durfte ich mit einem, es gibt ein Hörspiel, das heißt Wayne McClare, und mit dem Hörspielmacher und Hauptsprecher Paul Burkhardt durfte ich vor einer Zeit sprechen. Und das ist so, ich habe ihn auch tatsächlich mal vor Ewigkeiten auch mal persönlich getroffen. Dann hat, und dass er dann sich trotzdem nach den vielen Monaten, die vergangen sind, sich trotzdem Zeit genommen hat, über, ich glaube, fast 2 Stunden haben wir eben zusammengesessen, um mehr über sein Hörspiel und über seine Leidenschaft zu quatschen. Das war für mich tatsächlich auch so eine kleine Ehre, wo ich gedacht habe, boah, wie geil. Und man merkt dann erst so als Fan von etwas, dass es A, ist das ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Typ, der dahinter sitzt, der einfach nur eine Leidenschaft dafür hat und das entwickelt hat. Aber was auch alles dahinter steckt. Wir haben uns über Sounds unterhalten, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man so an Kleinigkeiten einfach feilt. Wenn man dann eine Idee hat, man bastelt dann etwas zurecht und man selbst sagt, okay, da müsste noch dieser oder jener Ton jetzt noch irgendwie rein, dieser Effekt müsste noch rein, damit es dann stimmig ist. Und das alles zu erfahren, das hat mich persönlich nachhaltig beeindruckt, weil ich gedacht habe, okay, wow, wir als reine Konsumenten von etwas, wir bekommen so viele Dinge einfach gar nicht mit und wir müssten meiner Meinung nach den SounddesignerInnen, den SprecherInnen und all den Menschen, die an so einem Werk teilhaben, viel mehr Respekt und viel mehr Wertschätzung gegenüberbringen, weil ohne die, naja, dann würde irgendein Dude oder irgendeine Dudine würde dann einen Text runterlabern und dann vielleicht mal irgendwelche komischen Verrenkungen da machen. Aber es wäre nicht das Gleiche. Das war's tatsächlich.
Mega. Ja, Paul Burkhardt ist eine geile Socke. Also ich selber, ja, ich hatte mal mit ihm geschrieben. Ich glaube, wir sind auch vernetzt, aber tatsächlich zusammengearbeitet haben wir noch nicht. Aber was nicht ist, das kann natürlich irgendwann noch werden.
Exakt, richtig. Ich würde immer zu dem von ganz am Anfang von dir nochmal zurückkommen, was du erwähnt hast, wo du ein bisschen, wie hast du es genannt, ein bisschen prahlen wolltest. Du durftest in Battlefield 6 eine Figur sprechen. Kannst du etwas mehr darüber erzählen? A, wie ist dazu gekommen und wen durftest du sprechen?
So, ich, das ist irgend so ein, warte, müsst ihr mal kurz nachgucken. Ich habe da irgendeinen Dude, der die ganze Zeit im Hintergrund Multiplayer schreit und brüllt, den hatte ich da gesprochen. Mich hörst du die ganze Zeit halt im Hintergrund schreien.
Okay.
In Glacier, genau, hatte ich in Battlefield 6 gesprochen. Und ich meine, dadurch, dass ich halt hier ein Studio habe, komme ich leider selten in den Genuss, in ein fremdes Studio zu kommen. Und da hatte mich dann das Studio angerufen, wo ich mich x-mal vorher gemeldet habe und es ist oftmals ja so, dass die Studios sagen, ja, schick mal deine Demos und dann schickst du die Demos und dann hörst du nichts mehr von denen, dann rufst du nochmal an und die so, ja, bist in der Kartei, ja, bist in der Kartei. Zieh mal bis 3, da bin ich hundertprozentig. Ja, und dann habe ich aber immer mal wieder da angerufen und mit denen geschrieben. Dann wurde ich irgendwann mal zum Live-Casting eingeladen. Und dann war da so ein ganzes, so ein ziemliches Hin und Her. Haben sie gesagt, hättest du Interesse an dieser Rolle? Ich sag, auf jeden Fall hier. Ich gebe euch noch eine Niere mit dazu. Und dann haben sie nochmal angerufen, einen Monat später. Ja, hat sich doch erledigt. Dann 2 Monate später, hör mal, die Rolle ist doch wieder da. Also wenn du möchtest, darfst du gerne kommen. Und dann bin ich da rübergefahren und habe dann insgesamt, ich glaube, 6 Stunden lang im Studio gebrüllt, gehechelt, geatmet. Und es war der Hammer. Vor allem halt zu merken, okay, es ist halt was anderes, als was ich hauptsächlich mache, Hörbuch und Hörspiel. Sondern du kriegst den Text vor. Und das ist halt Fließbandarbeit, ne? Es muss sitzen. Spätestens am 3. Take muss es sitzen. So, und dann heißt das zum Beispiel, brauche Medikit, schnell! Ne? Und dann geht das halt, ja, okay, gib noch mal ein bisschen mehr Power, der ist ja Midrange. Ist ja okay, gut. Ne? Und dann machst du das nochmal. Ne? Und das ist schon extrem geil, ne? Also es macht Spaß. Und Gaming würde ich jederzeit wieder machen. Es ist halt unheimlich schwierig, weil natürlich jetzt gerade auch mit der KI im Vormarsch ist das halt, es brechen überall die Jobs weg, gerade für die Sprecherinnen und Sprecher.
Ja, das glaube ich. Thema KI greifen wir später nochmal auf. Ich würde gerne noch wissen, wie bei dir denn jetzt so der Prozess aussieht. Also ein großes Studio und für Gaming hast du ja gerade schon so anklingen lassen, dass es Fließbandarbeit ist. Aus der Erzählung sowas, wie du über deine Werke so sprichst, gehe ich mal von aus, dass du da ein bisschen mehr, dass es nicht ganz so Fließbandarbeit ist. Kannst du erzählen, wieso der Prozess bei euch aussieht? Also wenn du also von der Idee bis zum fertigen Werk.
Ja, also von der Idee hatte ich ja schon angedeutet, ne? Also ich schreibe mir irgendwo eine Idee auf und lasse die liegen. Mhm. Und irgendwann kommt dann dieser Knackpunkt, der irgendwie das ganze Ding aufbricht und dann weiß ich, wie das Skript oder wie die Geschichte verläuft und dann tippe ich die runter. Und wenn das Ding steht, dann kommt quasi so ein bisschen diese Vorstellungen, wer spricht wen. Ich habe mit Insantriel habe ich angefangen, mehr professionelle Sprecherinnen und Sprecher mit reinzunehmen. Und jetzt habe ich ja vor 2 Wochen oder vor 1 Woche habe ich ja den Aufnahmeprozess meiner neuen Hörspielserie beendet, wo ich fast ausschließlich nur große Namen mit drin habe. Also das fängt dann quasi an, wenn ich das Skript habe, gucke ich, wer passt in welche Rolle. Und dann frage ich erstmal die Sprecher an. Ich muss sagen, durch jetzt dieses professionelle Arbeiten mit fast nur großen Schauspielerinnen und Schauspielern, Sprecherinnen und Sprechern, ist das, habe ich auch ein paar Studios als Kooperation, sage ich mal, mit dazu bekommen, wo ich dann einfach anrufe und sage, hör mal, hast du den und den die Tage im Studio oder kannst du mir die Nummer geben? Und er sagt, ja klar, pass auf, hier und hier hast du den. Und dann rufe ich die an und die sagen, Gott, Jimmer, machen wir. Also und dann kannst du dir halt wirklich auch großartige Namen, die du halt schon aus etlichen Sachen kennst und feierst, denkst dir so, okay, dann nimmst du den für diese Rolle und dann besetzt du. Dann machst du die Terminabsprachen und dann geht quasi erstmal der ganze Aufnahmeprozess los. In der Regie habe ich bei den Semi-Profis habe ich auf jeden Fall einen ziemlich strengen Ruf, wobei die Leute halt sagen, die lieben die Regie, weil ich halt immer sag, pass auf, mach es so, übe es so, setz da nochmal das und das hin, oder ich stehe dann halt auch zwischendurch vom Regiestuhl auf, komme ins Studio rein und sag, pass auf, wir machen das so und so. Bei mir ist das zum Beispiel auch keine Beleidigung, wenn ich aufstehe. Man sagt nämlich, wenn der Regisseur ins Studio reinkommt, dann ist eigentlich die Hütte am Brennen. Dann, wenn ich reinkomme, dann weiß ich einfach, okay, pass auf, ich zeig dir jetzt nochmal ein paar Übungen. Und dann weiß ich die Leute ein bisschen anders nochmal zu führen, weil ich hasse es, wenn ich als Regie oder als Sprecher dann einfach den Satz vorspreche und die den dann nachsprechen. Weil ich möchte schon, dass die Leute das einfach interpretieren, so wie sie diesen Charakter darstellen wollen. Das Ganze, also wenn die ganzen Sprecherinnen und Sprecher aufgenommen sind, habe ich die ganzen Aufnahmen vorliegen und dann geht's quasi erstmal in den Schnitt. Aber so, dadurch, dass ich für Contento Media, Markus Topf und diverse andere Labels schon Hörspiele ohne Ende geschnitten habe, also weit über 200 mittlerweile, ist es so, dass ich ein Hörspiel innerhalb von 6 Stunden, also ein Stundenhörspiel, schneide ich die innerhalb von 6 Stunden runter und habe den Dialogschnitt dann fertig. Schon während des Dialogs, da mache ich mir dann schon mal so ein paar Notizen und sag, okay, und da diesen Sound, den musst du auf jeden Fall noch erstellen, den hast du nicht in deiner eigenen Bibliothek. Und dann fange ich schon mal parallel immer an, da wo mich eher die Motivation hintreibt, entweder komponiere ich dann schon mal ein bisschen oder ich fülle schon mal die Atmosphäre mit ein paar Sounds. Aber es ist beim Komponieren zum Beispiel immer so, ich muss am Anfang, muss ich den Dialog schon mal drin haben und gucken, was ist das Grundinstrument. Das ist zum Beispiel bei Insantriel habe ich zum Beispiel so einen Synth-Sound, den habe ich als Grundinstrument quasi drin. Bei die Nacht der Tränen, also bei der zweiten Skyrim Hörspielserie, die non-kommerziell ist, habe ich zum Beispiel so seltsame Streicher, mittelalterliche Streicher, die als Grundton drin sind. Und ja, jetzt bei dem hier, bei der Serie, wird es zum Beispiel aus dem Bauch heraus ein Zupfinstrument, was den Grundton angibt. Und dann baue ich quasi wie in einem Puzzle alles drumherum. Hm.
Spannend. Okay, das ist... Wow. Ja, also man macht sich bei so vielen Dingen wirklich gar keine Gedanken darüber, was da eigentlich drinnen steckt. Und spannend. Du hast erzählt, dass du mit semi-professionellen SprecherInnen arbeitest und auch mit professionellen SprecherInnen. Was macht denn für dich persönlich einen richtig guten Sprecher, also eine sprechende Person aus?
Ja, das ist halt jetzt schwer zu beantworten. Auf der einen Seite, ich habe ja jetzt durch die Serie, habe ich mit so vielen unterschiedlichen Charakteren gearbeitet. Und der härteste Typ, den ich kennengelernt habe, ist einfach Björn Schaller. Ich weiß nicht, ob du den vom Namen her kennst.
Irgendwas klingelt da, aber
kannst du... Hast du die Serie Vikings gesehen?
Ja, klar, ja.
Ragnar Lodbrok.
Oh,
und
jo, okay.
Der Typ, ja, der hat ja eine extrem geile Stimme.
Ja.
Und dann habe ich meinen Studiokollegen da angerufen, weil er sagt, klar, der nimmt eigentlich fast nur bei uns auf. Ne? Und dann hat er mir die Nummer gegeben, ich habe ihn mit ihm telefoniert und so ein geiler Dude einfach am Telefon. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich würde dir gerne eine der Hauptrollen geben. Sagt, ja, ey, habe ich Bock drauf, machen wir. Ne? Und dann haben wir angefangen und der hat, eigentlich waren es 326 Takes.
Ja, ja, ja.
Also schon eine Hausnummer. Ne? Also ja. Man sagt so im Schnitt, ja, 80 bis 100 Takes schafft ein Profi in einer Stunde. Wir haben 4 Stunden angesetzt, damit wir einfach ein bisschen Luft haben. Und ich habe den auch regelmäßig Takes neu machen lassen oder anders betonen lassen und so. Und trotzdem haben wir, weil das so ein harter Typ ist und so krass in diesem Business drin ist, haben wir 2,5 Stunden maximal gearbeitet.
Krass.
Okay. Also das war für mich einfach und schauspielerisch oberstes Niveau. Oberstes Niveau. Also, dass auf der einen Seite so eine Legende, also so eine Maschine, sage ich mal, da ist, das macht für mich kein Profi aus. Natürlich ist das fürs Portemonnaie unheimlich gut, ne, als Produzent. Das würden wahrscheinlich andere Produzenten sagen, ja, das ist für mich der Hauptaspekt, dass die schnell machen und dass die gut abliefern und dass ich vor allem Geld spare. Für mich muss da Leidenschaft hinterstecken. Ne? Also, dass da jemand sagt, boah, ich habe da voll Bock drauf und ich bin bereit, auch zu sagen, pass auf, wir machen den Take auch 7-mal hintereinander, einfach weil ich so möchte, dass es am Ende für dich stimmig ist. Und du Bock drauf, also dass der Sprecher oder die Sprecherin da einfach Bock drauf hat. Na, also das ist für mich so das, was einen professionellen Sprecher oder eine professionelle Sprecherin von einem, ja, nicht Amateur, aber jemanden, der mal das gerne machen würde, aber nicht die Ausdauer dafür hat, unterscheidet. Leidenschaft, Kritikfähigkeit und ja, die Wandel, also das Wandelbare. Bestes Beispiel auch, Sven Plate ist auch mit dabei, aber diesmal in keiner Rolle, die man sonst so typisch von ihm kennt. Ne? Also er macht ja oftmals so aufgedrehte Charaktere wie Bugs Bunny halt, ne? Oder halt so solche Charaktere. Aber da ist er jetzt ein bisschen anders und er hat halt auch so eine Ruhe mitgebracht und war dann auch so motiviert, so lange auszutesten, bis es halt für mich gepasst hat. Und das zeugt von meiner Meinung nach von wahrer Größe, weil ich bin ein absoluter Newbie, sage ich mal, als Studio. Ich habe noch keine großen Brecher rausgebracht und er sagt, hey, kein Thema, machen wir nochmal.
Schön, ja. Also finde ich, ich finde aber auch von deiner Seite auch her, dass du den SprecherInnen auch die Wertschätzung auch gegenüberbringst, dass du die nicht abwertest, sondern dass es konstruktiv auch ist, dass man so dieses gemeinsame Miteinander, weil es so, das, was du so bisher erzählt hast, klingt es so, als ob du wie ich die Leidenschaft für das gesprochene Wort hast, für die Geschichten, aber auch jedem Sprecher, jeder Sprecherin einfach auch den Respekt zollt und sagst, so, weißt du was? Wir machen das jetzt so, das ist, mach dir jetzt keinen Stress, das und das ist so der Weg, das und das ist die Idee, wenn du vielleicht noch ein, zwei, Unterstützungs- oder Tipps noch brauchst, hier, das und das ist mein Angebot und dann schauen wir einfach, wo das Ganze sich hin entwickelt. Und dann natürlich auch die Hochachtung und den Respekt gegenüber den Profis, die halt schon ja lange dabei sind. Also finde ich schön. Das finde ich eine.
Ja, also ich weiß ja selber, wie es ist, halt mal gestartet zu haben. Ne? Also wenn du dann einfach unter Druck stehst und ich kenne halt auch den einen oder anderen Regisseur, wo du dann halt wirklich auch unter massivem Druck standest. Das ist halt, fühlt sich nicht schön an. Ne? Und ich meine, ich habe zum Beispiel auch hier jetzt für die Serie habe ich Menge Massenaufnahmen gestartet hier für lokale Personen, also Leute, die halt in Remscheid wohnen. Mhm. Die durften sich darauf bewerben. Die werden jetzt noch so Stück für Stück angeschrieben, die dann halt einfach, um den Hintergrund lebendig von dem Hörspiel zu machen, dass sie einfach mal da einen Satz sagen oder irgendwas rufen, irgendwelche Geräusche machen, imitieren, dass sie einfach auch dieses Erlebnis haben, wow, ich bin mal dabei und sehe, was dahinter steckt. Ne?
Ja.
Und das finde ich einfach cool, weil diesen Einstieg zu bekommen, das fehlt den meisten Leuten.
Glaube ich. Und das ist eine fantastische Überleitung. Hätte fast so, als ob es irgendwie, als ob wir uns vorher abgesprochen hätten. Und zwar, wenn ich jetzt Sprecher werden würde, ich möchte jetzt gerne sagen, ich möchte jetzt mit dir zusammenarbeiten, möchte dir jetzt meine Stimme leihen, möchte irgendwas machen. Wie würde der Weg aussehen? Oder ich sag so, nee, du Ben, komm mal in 30 Jahren wieder, wenn du vorher nämlich eine Schauspielkarriere hinter dir hast, dann können wir darüber sprechen.
Ja, also Ben, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich die Sache, ohne Schauspielausbildung, wo du 30.000 Euro hinlegst, hast du keine Chance.
Dachte ich mir fast, ja. Schön, mein Traum ist zerstört.
Es ist Blödsinn. Also natürlich, ich bin kein Big Player, ne? Also ich bin keiner von denen, wo du sagst, so krass. Ja, also ich habe zwar schon bei dem einen oder anderen größeren Titel mitgemacht, ich habe auch gewisse Sachen, wo ich mich mit brüsten dürfte, aber ich würde sagen, in der Mitte. Ich bin ein Mittelklasse-Sprecher, womit ich auch vollkommen d'accord gehe, aber das Wichtige ist, wenn du jetzt sagst, ich möchte Sprecher werden, machen. Hol dir fang mit einem ganz normalen, soliden Setting an, wenn du erstmal testen möchtest, ne? Fang mit einem soliden Setting an, hol dir ein Großmembranmikrofon, dämm dir ein bisschen die Wand, wo du das hinstellst, versuch das Mikrofon separat vom Computer zu platzieren, dass du halt eine trockene Umgebung hast, oder wenn du es ganz, anders machen möchtest, dann mach es wie zum Beispiel, melde dich im Hörtalk an. Das ist zum Beispiel ein Forum, wo größtenteils Semi-Profis aktiv sind, um halt an Hörspielen, die genauso wie mit Semi-Profis Sounddesigner und Komponisten produziert werden und Autoren. Und da kann man einfach ein Teil dieser Community sein und lernen. Erstmal einen Einstieg haben. Die geben dir da Tipps, welche Mikrofone du nutzen kannst, wie du ohne einen riesen Kostenapparat dir dein eigenes Studio bauen kannst. Und ja, das ist so erstmal der erste Einstieg. Dann, wenn du, sage ich mal, ein bisschen was Bares locker hast, dann kann ich zum Beispiel empfehlen, zu sagen, pass auf, nimm dir entweder Sprachcoaching von wirklich großen Sprechern, wie wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen krassen Hörspielsprecher hast. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, mir gefällt Florian Kleid zum Beispiel oder wen haben wir denn hier? Manu Lubowski, ne? Wenn du den zum Beispiel nimmst, der ist ein krasser Typ und du hast irgendwo, kennst du jemanden, der den kennt, der ihn kennt? Und du schreibst den an und sagst mal, was würdest du denn für ein Sprechercoaching nehmen? Die meisten Sprecher sagen, was wärst du denn bereit zu zahlen? Und dann kann man sich da arrangieren. Oder die sagen, pass auf, direkt von vornherein, ja, ich weiß, was meine Stimme wert ist. 100 Euro oder 150 Euro die Stunde nehmen wir. Aber du lernst dann halt auch was. Mhm. Was ich nicht empfehle, sind, also es gibt zum Beispiel gewisse Sprecherschulen, die sind gut, wie zum Beispiel, und das sage ich jetzt, weil ich da meine erste Ausbildung gemacht habe, das ist die Sprecherakademie zum Beispiel in Köln. Da habe ich eine ganz kleine Sprecherausbildung gemacht, wo du einfach einen Grundstock beigebracht kriegst, ne? So ein paar Sprachgebrauchsregeln, ein paar Betonungsregeln, ein bisschen Umgang damit, ein bisschen Umgang mit Spiel. Super geile Grundlage. Aber wichtig, und hier einmal die Warnung, bevor ihr euch bei irgendwelchen Schulen anmeldet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, informiert euch bei professionellen Studios, ruft da einfach mal an und sagt, pass auf, Leute, hallo, ich möchte gerne mich auch so ein bisschen als Sprecher weiterbilden. Was haltet ihr von der und der Schule? Oder kann ich von der und der Schule ein bisschen was erwarten? Weil es gibt halt draußen so ein paar Schulen, Akademien, die halt sehr, sehr, sehr schwierigen, einen sehr, sehr schwierigen Ruf haben. Und gerade wenn du dieses Zertifikat dann vorweist, dann sagen die, alles klar, vielen Dank und wir melden uns dann, ne? Ja, und dann wirst du auch nie wieder was von denen hören.
Ach, okay, verstehe. Aber es ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich habe mir das eben auch schon mal so notiert. Ich finde das ganz, ganz spannend auf jeden Fall, was man machen kann. Und ja, mal schauen. Vielleicht kann ich davon tatsächlich auch profitieren. Das ist eine charmante Idee.
Also, was ich auch noch so empfehlen würde, wenn du schon am Notieren bist, ne, so einen Stift raus. Was auch auf jeden Fall immer gut ist, um mal so einen Einblick zu haben. Es gibt halt gewisse Studios, die erlauben auch Praktikanten. Ich würde da nicht anrufen, auf gar keinen Fall. Die werden direkt die Fresse dick haben und sagen, boah, geh mir nicht um den Sack. Jetzt haben wir schon wieder irgendeine Welle von Praktikanten anrufen hier. Schreibt eine kurze E-Mail. Ne, fragt an, ob die halt Praktikanten suchen, damit ihr einfach mal Mäuschen spielen könnt. Oder bei non-kommerziellen Hörspiellabels einfach mal antickern, ob die vielleicht noch Stimmen suchen. Ne, also das ist einfach diesen Einstieg machen und vor allem Sprecher fragen, die halt auch im Semi-Bereich aktiv sind, wie zum Beispiel ich, mich einfach mal antickern und fragen, so hör mal, was hältst du davon, dass ich mich bei dem und dem Studio bewerbe? Oder kennst du non-kommerzielle Produktionen, wo ich mich mal vorstellen könnte, um mich auszuprobieren? Die meisten, die haben da auf jeden Fall einiges an wertvollen Tipps.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das sind, finde ich, tolle Tipps. Und ich habe sie hier gerade, ich habe so einen kleinen Schmierzettel gerade neben mir liegen. Und ich habe gerade sehr viel mitgeschrieben und das werde ich mal gucken, ob ich das tatsächlich für mich selbst auch umsetzen kann, weil ich finde, mit Stimme spielen, Geschichten schön zu erzählen, zu betonen, so auf einer, ja, so einer Hobby-Line-Ebene, das macht schon Spaß, aber natürlich, wenn man sagt, okay, vielleicht kann man noch ein bisschen mehr aus seiner Stimme rauskitzeln, weil man selbst so eine Leidenschaft hat für das gesprochene Wort. Ja, wer weiß, vielleicht wo das einen hinbringt. Danke auf jeden Fall.
Das Wichtigste ist allerdings, ganz, ganz viel Kritikfähigkeit mitbringen und auch ein dickes Fell mitnehmen, weil es wird ganz viele Absagen geben. Es wird ganz, gerade am Anfang wird es ganz, ganz viele Absagen geben. Da muss man einfach auch stark sein und sagen, gut, ich richte mein Krönchen, ich mache weiter, ich lerne weiter dazu. Ne? Also das ist halt das A und O. Ja. Kritikfähig sein.
Ach, ganz ehrlich, Kritikfähigkeit, das muss man, glaube ich, in allen, ich würde sagen, kreativen oder allen Bereichen im Endeffekt eigentlich können, weil es gibt immer jemanden, der oder die ein bisschen mehr Wissen hat und wenn man sich dann von Rückmeldungen, ja, ich würde schon sagen mal, so schnell die Motivation versauen lässt, vielleicht dann doch lieber einen anderen Weg. Aber trotzdem, guter Tipp.
Auch da habe ich schon Sachen erlebt.
Glaube ich.
Ja, wenn dann zum Beispiel der Sprecher, ich zu dem Sprecher sage, pass auf, die Rolle müssen wir nochmal neu aufnehmen, weil der andere, das ist halt ein Profisprecher und da musst du einfach nochmal ein bisschen nachzetteln. Aber das machen wir in Ruhe. Nee, ich habe da meiner Freundin gezeigt. Ist super. Bitte? Ja, das ist dann schon schwierig.
Ja, glaube ich. Ach, Bene, wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Gibt es das überhaupt in deinem Leben? So ein wie muss ich mir das bei dir so vorstellen? Dein Hauptjob, dann dein Studio, Arbeit, wie sieht das bei dir so aus?
Gehen wir mal von einem Tag aus, wo ich wirklich meinen Job, so wie ich eigentlich auch eingestellt bin, mache, nämlich als Pflegedienstleitung, dann würde der Tag wie folgt aussehen. Ich stehe um 6 Uhr auf, mache erstmal das Frühstück für meine Kinder, dann gehe ich eine Runde mit dem Hund. Dann hat schon der Wecker, wenn ich nach Hause komme, geklingelt bei den Kindern. Gucke ich mal kurz rein, ob die soweit fertig sind. Dann putze ich der Kleine noch mal kurz die Zähne und dann fahre ich die erstmal zur Schule. Dann fahre ich auf der Arbeit, darf dann 8 Stunden lang kloppen, also Büroarbeit machen, Arztvisiten, mich mit Kassen rumstreiten und sonstiges. Und danach komme ich nach Hause. Entweder hat meine Frau schon gekocht oder ich koche, aber das ist in letzter Zeit auch ein bisschen weniger geworden. Ich bin faul geworden. Deswegen bin ich froh, dass meine Frau da ihre Leidenschaft entwickelt hat.
Schön.
Nee, aber genau. Man wird meistens erstmal schnabuliert und gegessen. Und danach... Entweder mache ich dann noch mal ein halbes Stündchen was mit den Kids. Im Moment sind wir voll auf dem Skippo-Trip. Ne? Das ist so ein schönes Kartenspiel. Und dann, wenn es so in die Abendstunden geht, gehe ich meistens dann noch mal ein Stündchen hoch ins Studio. Und sonst, wenn es halt Wochenende ist, bin ich halt natürlich ein bisschen länger im Studio. Und abends dann einfach noch mal so eins oder zwei Folgen von irgendeiner schönen Serie gucken, den Abend noch mit der Frau ausklingen lassen, so wie es sich halt auch gehört. Man muss ja vorbildlich sein. Stimmt, sonst kriegt man die Bratpfanne auf den Kopf.
Okay. Also ein sehr solider Tag. Und wie, wenn du jetzt...
Das ist solide, sagst du. Das ist eigentlich nur dann, wenn ich mal wirklich Büro habe.
Okay, okay.
Sonst ist, wenn ich im Frühdienst einspringen muss, wird alles über Bord geschmissen. Wenn ich in Spätdienst einspringen muss, wird alles über Bord geschmissen. Und wenn ich in Nachtdienst einspringen muss, dann sowieso.
Okay, gut. Ich nehme das solide auf jeden Fall hier an dieser Stelle zurück. Ja, gut. Okay, nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Und wenn du dann einen Projekt hast, ein Hörspiel zu machen und wo die SprecherInnen dann auch kommen müssen. Wie wird das denn bei dir? Findet das alles am Wochenende statt oder nimmst du dafür Urlaub? Wie sieht denn das dann aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wird das alles remote gemacht?
Also je nachdem, wer aufnimmt. Also ich habe jetzt zum Beispiel viel in Berlin aufgenommen über das geile Tonstudio Live. Wo ich dann einfach remote mit dazugeschaltet wurde. Und das hat einfach wunderbar funktioniert, weil wenn ich halt Büro habe, also nicht im Dienst bin, sondern nur mein Büro habe, habe ich halt auch Gleitzeit. Das heißt, ich kann mich dann auch für eine Aufnahmestunde, kann ich mich dann einfach rausziehen und kann dann die Regie führen und danach hänge ich die Stunde einfach später dran. Das ist total einfach. Wenn ich Dienst habe, sonst gucke ich dann halt, wann die Sprecher Zeit haben, gucke da auf meinen Dienstplan und dann packe ich die da rein, wo es halt passt, wo die halt Zeit haben. Meistens sowieso bei großen Namen richte ich mich sowieso nach ihrem Kalender. Und das Interessante ist so, die Newbies und Einsteiger, die richten sich nach meinem Kalender. Und das ist immer ganz interessant. Dann sagt er, ja, sag einfach Bescheid, wann du Zeit hast. Alles klar, da habe ich Zeit. Ja, ich organisiere alles. Ich kriege das hin.
Sehr schön. Ja. Okay. Ja, also ein Strammplan hast du auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das ist schon respektabel. Hast du mal ausgerechnet, wie viele Stunden du pro Woche im Endeffekt dann arbeitest?
Also wenn ich jetzt das Hörspiel mache oder die Zeit im Studio mit als Arbeitszeit zähle, würde ich bestimmt eine 60 bis 80 Stunden Woche haben, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen. Ja, 80 vielleicht nicht, aber 60 Stunden Woche würde ich definitiv sagen, weil jeden Tag mindestens 1 bis 2 Stunden, die ich dann nochmal hier oben verbringe, und am Wochenende natürlich dann nochmal dementsprechend mehr, ne?
Ja, boah, nicht schlecht. Das ist respektabel. Bei der Entwicklung bei der Entwicklung von Klaus Studio, bei der Professionalisierung von eurem Studio, wann hast du gemerkt, dass es jetzt ist richtig, jetzt ist etwas, jetzt wächst daraus etwas so Großes, dass es, dass es sich wirklich lohnt. Gab es da so einen Heureka-Moment?
Jetzt könnte ich ganz böse sagen, es lohnt sich immer noch nicht. Also, wenn du jetzt von finanziellen Zahlen ausgehst, das ist Killefitz, was du mit Hörspielen verdienst. Also, da ist schon verständlich, warum die großen Studios auf Menge gehen. Mhm. Da ist halt kaum Platz für viel Liebe und Detailverliebtheit. Das, was halt an Hörspielen läuft, sind entweder große Namen wie Sherlock Holmes oder halt große Namen in seinen Hörspielen mit dabei zu haben. Und dadurch, dass ich jetzt erst mit der Serie wirklich erstmals, sag ich mal, so viele oder überwiegend nur große Namen drin habe, wird das hoffentlich mein Heureka-Moment werden. Mhm. Aber ich sag mal so, mein emotionaler Heureka-Moment ist eigentlich jedes neue Hörspiel, was draußen ist. Es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf Insantriel zurückblicke, die Rezensenten, die feiern es, die Hörer zerreißen es zum Teil, was auch vollkommen okay ist, weil es ist halt ein Hörspiel, was vollkommen polarisiert. Und ich mache ja die Hörspielproduktion nicht, weil ich sage, ich möchte mir jetzt ein schönes Leben machen, ich mache jetzt noch drei Hörspiele und dann setze ich mich ab nach Korsika, sondern ich möchte meine Geschichten erzählen, das, was mir im Kopf rumschwirrt, und ich habe so das Gefühl, ich habe ziemlich viele Geschichten zu erzählen und auch würde ich mir halbwegs zutrauen, dass ich die Geschichten auch plausibel und interessant rüberbringe.
Ja, schön. Was ist dir denn bei einer Geschichte besonders wichtig?
Da habe ich mich heute noch mit meiner Frau unterhalten. Da hat sie gesagt, ja, bei dir dürfen Geschichten kein positives Ende haben. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse Happy Ends. Also komplette Happy Ends. Ne? Es darf halt nicht sein, so Ende gut, alles gut. Man hat die Frau, Kinder, dann sind auch am Leben und sonstiges, sondern es muss halt schon ein Ende mit Abstrichen sein. Du musst am Ende da stehen und sagen, es hätte aber schöner sein. Hätte er sich, also dass du am Ende wirklich da sitzt und noch drüber nachdenkst und sagst, boah, wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn der Charakter das und das gemacht hätte und dadurch diese Situation nicht eingetreten wäre? Hm. Ja. Okay. Das ist mir an der Geschichte immer ganz wichtig. Und dass sie halt nicht 0815 ist. Na, also klar, so zwischendurch mal liebe ich einfach nur so 0815 zu machen, aber es ist zum Beispiel auch so, ich habe jetzt eine Hörspielserie verkauft, schon vor längerer Zeit. Die wird jetzt so nach und nach demnächst irgendwann produziert und die ist zum Beispiel auch eine Serie, die es halt so noch nicht gibt. Und ich sag mal so, es ist sehr viel Psychologie dahinter. Mehr kann ich zum Aktuellen noch nicht sagen.
Okay. Klingt auf jeden Fall interessant und sehr spannend. Das macht mich natürlich neugierig. Aber gut, wir respektieren dein Schweigegelübde, muss man so ausdrücken. Was war denn für dich bei der Größerwerdung von eurem Studio größte an sich Herausforderung, und zwar nicht rein von der von den Hörspielen, die ihr macht, sondern so organisatorisch? Gab es da eine große Herausforderung überhaupt?
Ja, tatsächlich zwei Herausforderungen. Erstmal so den Umzug vom alten Kellergeschoss ins Obergeschoss und da halt wirklich ein Studio reinzubauen, einen Durchbruch zu machen mit Fenstereinsätzen und ähnliches. Das war schon eine handwerkliche Herausforderung, vor allem einen alten Pfleger, der kann ja eigentlich nur Hintern abwischen. Das ist ja
Ja, wissen wir alle,
das
ja.
natürlich. Also es ist halt schon so eine Herausforderung gewesen, eine handwerkliche Herausforderung. Die andere Herausforderung war tatsächlich der Schritt jetzt, bevor ich die Hörspielserie angefangen habe aufzunehmen. Da habe ich halt mit dem Max Maschmann von Golden Vision, also auch einer Hörspielproduktion, lange hin und her gesprochen und ja, durch ihn bin ich auch so ein bisschen darauf gekommen, zu sagen, okay, du nimmst jetzt wirklich immer mehr größere Namen für deine Serie. Und diese Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt von meinen geliebten alten Semi-Profis weg und setze auf ausschließlich Vollprofis und nehme halt die Semi-Profis mit, wo ich denke, da steckt so viel Potenzial hinter, die halt gegen die High Class absolut nicht abstinken, sondern die da mitziehen können. Und das war so für mich auch nochmal so ein Spagat zu gucken, wen kann man mitnehmen und auf wen muss man tatsächlich verzichten.
Spannend. Also Respekt. Stelle ich mir wirklich ja manchmal auch, glaube ich, eine so eine harte Entscheidung vor, dass man dann, wie ich so sagen muss, so, okay, ich weiß, bei XYZ hat seinen Job da gut gemacht, aber ich will ja im Endeffekt, dass das vielleicht noch ein bisschen größer hier alles wird. Da muss ich vielleicht von XYZ doch irgendwie ja Abstriche machen und ihm dann doch vielleicht irgendwo anders überlassen. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, also ich biete den Leuten dann auch immer wieder an zu sagen, pass auf, als Rolle habe ich jetzt keine Verwendung dafür, aber du kannst zum Beispiel Menge Masse nochmal mitmachen. Dann lernst du nochmal ein bisschen mehr unter meiner Regie zu agieren und zu ja, reagieren. Und das ist halt so das, wo ich den Leuten das dann auch nochmal so anbiete.
Du machst ja nicht nur Hörspiele, sondern auch Hörbücher. Kannst du vielleicht sagen, was, ja, vielleicht ganz einfach, viele wissen das, aber vielleicht noch nicht alle, was der Unterschied zwischen einem guten Hörbuch und einem guten Hörspiel ist, deiner Meinung nach?
Hör mal, das ist eine Sache. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich auch im Internet eine Überschrift gelesen auf Google, die besten 10 Hörspiele für den Sommer. Hab mir die Seite angeguckt und es waren alles Hörbücher. Und es ist traurig, dass Redakteure oder Leute dann diese Sachen verfassen oder auch innen, ne, das ist ja egal, Mann, Weib, Mann, Frau, männlich, weiblich, so, das wollte ich sagen. Soll nicht abwertend klingen. Dass die Leute diesen Unterschied nicht kennen und auch nicht recherchieren. Ein Hörbuch kann, also ein Hörbuch ist ja wirklich das Buch, was man in der Hand hat, vorgelesen von einer guten Sprecherin, wo die Stimmen toll dargestellt worden sind. Und es ist ja auch immer unterschiedlich, was der Sprechende auch darstellt. Also manche, wie zum Beispiel auch David Nathan, der muss nicht viel die Stimmen verstellen,
Nein.
sondern der ändert nur ein wenig mit seiner Haltung und du kannst die Charaktere automatisch erkennen. Während zum Beispiel ein Simon Jäger oder ein Rufus Beck, der mit Harry Potter einfach so einen Stein gemeißelt hat, das einfach mit so viel Stimmgewalt einfach so gigantisch, grandios darstellt, was aber trotzdem, und jetzt kommt der Unterschied, ein einziger Sprecher, eine einzige Sprecherin ist, die das komplette Buch darstellt, die ganze Geschichte. Es gibt auch gewisse Bücher, vor allem im Dark Romance-Bereich ist das sehr üblich, oder Romance-Bereich, dass man einen männlichen und einen weiblichen Part hat für jeweils die Charaktere, was auch vollkommen okay ist. Und ein Hörspiel, und da haben wir ja auch schon die ganze Zeit drüber gesprochen, ein Hörspiel ist halt wirklich mit Sounds, mit Musik, mit vielen unterschiedlichen Sprecherinnen und Sprechern, mit Atmosphäre, mit einer Geschichte, die einfach wie ein Kino für die Ohren.
Ja, wow. Finde ich schön. Finde Kino für die Ohren, schöne Beschreibung. Ich mag das. Ja, und du hast recht. Viele Menschen, kennen diesen Unterschied leider nicht. Es ist schade und deswegen haben wir jetzt auch den Bildungsauftrag damit erfüllt. Du hast jetzt allen jetzt quasi erzählt, was der Unterschied ist. Das finde ich sehr schön. Du hast auch schon mal ein Hörbuch eingesprochen, wenn ich das richtig jetzt noch im Kopf hatte. Als du dein allererstes Hörbuch einsprechen durftest, musstest, je nachdem, wie man das sieht, was war für dich der Gedanke, der allererste Gedanke, den du hattest? Was war der allererste Gedanke?
Ich würde sagen, das war vor allem auch meinem jungen Alter zu schulden. Würde ich meinem Alter zu schulden, in meinem jungen Alter zu schulden kommen lassen, weil ich habe gedacht, ich habe Plan, ich habe Ahnung und ich mache es. Und ja, liebe Leute, ich hau es jetzt einfach raus. Mein erstes Hörbuch war ein mehrstimmiges Hörbuch, wo halt jeder Charakter von einem anderen Sprecher dargestellt werden sollte. Und es war quasi eine inszenierte Lesung, würde ich mal fast sagen. Und ich habe halt den Erzähler gemacht. Und wir haben erst nur den Klappentext bekommen und ein paar grobe Informationen. Wir haben gesagt, ja, das klingt ja einfach nach einer interessanten oder nach einer Romanze. Ja, ab Mitte des Hörbuchs haben wir dann festgestellt, okay, das ist eine Gay Romance, was auch so überhaupt kein Thema für uns war, aber es war dann so für die Akteure, gerade die beiden Hauptsprecher, das ist dann so, okay, das hätten wir eigentlich schon gerne vorher gewusst. Aber ich habe das Buch heißt Memo. Ihr könnt es euch jederzeit anhören, Leute. Es ist aber grottig wegen meinem Sprechpunkt. Die Geschichte, die ist, lasse ich mal einfach dahingestellt, die ist halt ein schönes Drama, ist auch wirklich so, wo man sagt, man fühlt das schon mit. Mhm. Aber es ist einfach nur ein grottiger Sprech von meiner Seite aus, weil ich Ausspracheregelung. Wichtig, König. Jeder Sprecher würde mich übers Knie legen. Jeder Coach, den ich jemals hatte, würde sagen, ich hau dir in die Fresse. Und es gibt das Hörbuch und es ist von meiner Leistung her war es grottig und mein Gedanke war so, jo, ich kann das, ich mach das, ich bin geil. Ne? Und informiert euch vorher, lernt vorher, macht nicht denselben Fehler wie ich.
Ja. Oh, schön, das ist ein gutes Learning, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Nee, aber man kann einfach nur besser werden, ne? Also, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Glaube ich. Weißt du, wie lange du für das Hörbuch gebraucht hast? Oder wie lange das ging?
Ich glaube, das Hörbuch selber ging, ich glaube, so 12 Stunden. Aber wir haben allein an Outtakes haben wir knapp 9 Stunden.
Eieiei.
Und es ist wirklich krass. Also ich glaube, für dadurch, dass es das erste Hörbuch war und wir hatten halt auch, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Charaktere dabei.
Wow.
Die halt alle auch genau auf demselben Niveau waren wie ich. Hab keinen Plan davon und aussprachetechnisch eine Katastrophe. Also, wenn ihr ein Schreckensbeispiel haben wollt, wie man es nicht macht, dann hört euch genau dieses Hörbuch an. ich meine, man kann nur besser werden und das habe ich zum Beispiel in meiner offiziellen Vita, habe ich es einfach nicht drinstehen. Also du findest es, wenn du meinen Namen eingibst, findest es auf Audible und sonstiges. Gerade so die neuen Hörbücher, die werden halt gelobt. Wenn die Rezensenten da schreiben, top 4,5 von 5 Sterne, dann sage ich auch, heute lohnt es sich, heute mache ich eine gute Arbeit. Aber als
was Junge Mensch braucht es das Geld, ja.
Ja, genau. Für Puffy mache ich alles.
Genau. Schön. Wenn jetzt heute kommt jemand zu dir und sagt, du weißt was, Bene, finde ich so geil, du hast unlimited Geld, kannst machen, was du willst, was für ein Hörspiel oder Hörbuch, wie auch immer, Videoprojekt, wenn du frei verfügen könntest, was wäre das?
Boah, ich würde direkt 2 Projekte machen. Mhm. WDR hat damals die Herr der Ringe-Serie, die Hörspielserie, großartig umgesetzt. Wirklich großartig. Aber ich würde das komplette Talking-Universum, würde ich einfach nochmal komplett neu aufrollen. Basierend auf den Büchern wird das halt kleinschrittig, jede einzelne Geschichte würde ich in einem Spin-off Dinge nochmal ausarbeiten und hier bauen, da bauen, jenes machen. Und da würde ich so viel zahlen. Ich glaube, das wäre mein Lebenswerk. Also das wäre das eine Lebenswerk, wo ich einfach alles reinbuttern würde. Und das andere wäre halt einfach, ich würde zu dem Videospiel Studio gehen, oder heute ist es ja Microsoft, also Windows, würde ich reingehen und sagen, so, ich möchte mir die Rechte an The Elder Scrolls, an den Geschichten, möchte ich mir sichern, und das komplette The Elder Scrolls Universum mit Musik, mit also als komplette Hörspielserie wirklich ausarbeiten, weil da gibt es halt so viele Stories, dass ich einfach sagte, da könntest du leben ja, von
Füllen. Definitiv. Okay, allein die Vorstellung, wenn dann von der Meuchelmörder-Gilde, wenn da was gemacht wird oder so, ja, das, ja, ich verstehe, was du meinst, und auch so bei Herr der Ringe, ja, ich fühle das, ich weiß, was du meinst, dann hoffen wir mal, dass du vielleicht irgendwie, dass jemand auf dich zukommt und sagt, Bene, hier, ich habe zu viel Geld, mach. Das wäre doch schön.
Aber falls dann halt jemand hört und sagt, ich habe zu viel Geld, ne? Also ich bin bereit, wirklich gut zu investieren in geile Sprüche und geile Geschichten.
Ja. Oh Gott, ich würde jetzt so Traumsprecher und so, wenn man sich überlegt, die Creme de la Creme der deutschen SprecherInnen würde man nehmen und würde sagen, so Leute, ihr seid zusammen und macht, und hätte man dann so ein David Nathan, Detlef Bierstedt hätte man unter anderem dabei, so ganz so große Namen und so ein paar andere schöne Sprecher, und die würden das Beste, was sie können, rausgeben. Ja, ich glaube. Und
dann würde ich das aber in so einem Ensemble-Studio würde ich das ja machen, dass halt die Leute dann auch alle miteinander agieren. Ich würde Videoaufnahmen machen, wie die Sprecher sind. Ich würde dem Detlef Bierstedt über die Glatze lecken, einfach weil ich es kann.
Nee. Ja, definitiv. Ich glaube, das wäre das größte Hörspiel Erlebnisfest, was es jemals gegeben hat, war das. Boah, ja, boah, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, dass es so etwas geben würde. Naja, wir schauen einfach mal. Irgendwann vielleicht. Ja.
Vielleicht. Oh, hoffentlich.
Genau, richtig. Bene, was ist denn überhaupt dein Ziel mit Klaus Studio? Also hast du überhaupt ein Ziel? Möchtest du irgendetwas bewirken? Möchtest du irgendwas erzählen? Oder möchtest du das so auf dieser Mid-Range, möchtest du weiter rumdümpeln, jetzt ohne das zu bewerten? Aber ist das so dein Platz oder hast du da irgendwie Wünsche? Also
mein Wunsch ist eigentlich nur, meine Geschichten zu erzählen. Und durch das Erzählen meiner Geschichten, dass die dann auch gehört werden. Und wenn sie gehört werden, dass es zumindest, also ich will gar nicht den großen Reibach damit machen. Ich möchte, dass ich die Hörspiele selbst trage. Dass ich ohne nachzudenken sagen kann, zum Beispiel jetzt, wenn ich die erste Staffel von meiner Fantasy-Serie draußen habe, dass ich nach einem halben Jahr sagen kann, hey, überhaupt kein Thema. Ich kann dieselben Sprecher ohne nachzudenken einfach wieder buchen und kann mir Zeit lassen bei den nächsten Produktionen, weil es wird gehört und die Leute haben Spaß dran. Und das ist so mein oberstes Ziel, dass ich die Hörspiele selbst trage.
Ja, doch. Okay, schön. Das ist doch ein Ziel, auf das man auch hinarbeiten kann. Finde ich gut. Kommen wir zu den letzten Fragen. Ein paar habe ich tatsächlich noch. Und zwar, was ich wissen möchte, ist, wie siehst du ja die Entwicklung von Hörspielen überhaupt? Du hast das vorhin so ein bisschen anklingen lassen, als du über das Thema, über die finanziellen Sachen so ein bisschen gesprochen hast, dass man nicht so wie ich viel Geld damit machen kann, es sei denn, man ist ein großes Label und macht dann auf Masse. Wie siehst du das? Wie siehst du die Entwicklung? Hörspiel und Hörbücher.
Also im Hörbuchbereich ist es ja schon relativ weit fortgeschritten. Du hast sehr, sehr viele, gerade durch Amazon werden ja relativ viele KI-Hörbücher auf den Markt geschmissen, was ich sehr schwierig finde. Aber auf der anderen Seite Qualität, und das haben halt unsere deutschen Sprecherinnen und Sprecher, die halt auch gut im Business sind, die werden halt immer herausstechen und auch weiter konsumiert werden. Wobei es halt schwierig für die ist, aus einer Masse und einer Flut an KI-Hörbüchern hervorzustechen. Mhm. Bei Hörspielen sehe ich das noch ein bisschen anders. Erstens, die Hörerinnen-Community, die ist halt eine sehr alte Community, also nicht aufs Alter selber bezogen, sondern die Hörspiele gibt es halt schon relativ lange, weswegen auch die Leute damit schon komplett aufgewachsen sind und sagen, ich höre weiter Hörspiele, die gut und von Menschen gemacht worden sind, weil ich habe schon öfter miterlebt, dass die Leute sagen, ah, okay, den Sprecher kenne ich, deswegen höre ich mir das Hörspiel an. Oder die Sprecherin kenne ich, deswegen kaufe ich mir das Hörspiel.
Ja.
Allerdings, auch da wieder, es gibt mittlerweile komplett KI-generierte Sherlock-Holmes-Hörspiele, die auf den Markt geschmissen werden. Und die Entwicklung, die sehe ich, sage ich mal, schon bedenklich, weil gerade durch Streaming und Download verdienst du ja so gut wie gar nichts. Download verdienst du schon ein bisschen mehr, aber wer downloadet heute noch, wenn er bei Spotify sowieso seinen Account hat? Wer will dann noch bei Audible was downloaden?
Stimmt.
Deswegen, also meine Vermutung, dass Beständigkeit bei den Studios langfristig der Schlüssel zum Erfolg ist, weil wenn jetzt die KI-Welle wirklich richtig losgeht, wird die einmal den kompletten Markt überfluten, bis die KI-Produzenten merken, oh, da können wir ja gar nichts mehr abgrasen, weil die Leute hören ja nichts mehr, weil einfach viel zu viel auf dem Markt ist. Und wenn dann weiterhin die Studios, die mit Menschen zusammenarbeiten und auch regelmäßig, zum Beispiel, da kommt wieder Online-Werbung mit ins Spiel, zeigen, mit welchen Menschen sie zum Beispiel vor dem Mikrofon standen, wer welchen Charakter darstellt und, dann werden die Leute auch interessiert sein, diese Hörspiele zu hören, weil eine KI produziert schnell und effizient und es wird wahrscheinlich auch langfristig auch gute Arbeit irgendwann abliefern. Aber Menschlichkeit wird sie halt nicht geben und die Menschen sind trotz dessen interessiert an dem, was dahinter steckt, welche Menschen dahinter stecken. Ja, und deswegen sehe ich dadurch, dass ich ja auch nicht von den Hörspielen zum Glück leben muss, sehe ich der Zeit entspannt entgegen. Aber gerade die Kollegen, die davon leben, wünsche ich so viel Glück und so viel Erfolg, dass sie diese Zeit auch durchstehen werden, weil ihr habt es einfach verdient. Ihr seid schon so lange mit dabei und ihr habt so viele geile Projekte auf dem Markt, wie zum Beispiel Thomas Birker. Weißt du, der ist so ein fleißiger Kerl. Oder Christoph Piasecki. Na, also die beiden, die sind am Ackern und am Machen und am Tun. Und den beiden, das sind zum Beispiel die beiden, wo ich einfach sage, die beiden, die müssen einfach bestehen. Und andere große Labels genauso, die großartige Hörspiele produzieren.
Ja, kann ich nur so unterschreiben als jemand, der die ganzen Werke konsumiert, als jemand, der viel liest. Das ist halt über so. KI ist ein Problem. Wir haben die Büchse der Pandora, sie ist geöffnet worden. Jetzt müssen wir schauen, was passiert und dass die hoffentlich das Ganze überstehen werden. Und das können wir, glaube ich, nur als Konsumenten nur machen, indem wir denen den größtmöglichen Support zukommen lassen. Und das ist leider so blöd es klingt, auf der monetären Ebene, indem wir die Werke einfach kaufen und sie vielleicht auch noch, ja, da, wo es irgendwie nur geht, da, wo wir aktiv sind, auch mit unserem Zuspruch irgendwie auch supporten und vielleicht sogar so hart es ist, auch vielleicht den ganzen KI, ich nenne es mal tatsächlich Müll, weil für mich ist das Müll, den KI-Müll auch wie ich abwerten, um damit eine Rückmeldung zu geben. Wir Menschen, wir sind eine Zivilisation, wir lieben ja Geschichten. Wir haben schon immer geliebt, vor dem Lagerfeuer zu sitzen und uns Geschichten zu erzählen. Und dass das hoffentlich auch weiterhin so bestehen bleibt. Lene, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was können wir als Hörende ja in Zukunft noch von euch, aber auch vielleicht als Lesende von, ja, von euch, von dir noch erwarten?
Zu lesen wird es wahrscheinlich über lange Zeit eher so Sachen zum Thema Altenpflege, Ressourcentraining, Gedächtnistraining und ähnliche Sachen was geben. Also ich bin da schon was länger dran an einem, hatte ich ja glaube ich schon mal kurz angeteased, genau, an einem Gedächtnistrainingsbuch für Senioren. Und ich habe da noch was anderes vor. Aber das sind so Sachen, die kommen dann peu à peu und wie halt auch meine Ideen. Irgendwann wird die Idee dann auch geboren. Und was halt hoffentlich bis Ende des Jahres, Spätsommer, Ende des Jahres erscheinen wird, ist die erste Staffel von der Serie Die Abtrünnigen. Im Moment findet man den Namen Animalia, das ist der Arbeitstitel noch. Das ist die Fantasy-Serie, die ich gerade produziere und die möchte ich gerne bis Spätsommer, spätestens aber bis Ende des Jahres veröffentlicht haben. Und es ist eine Fantasy-Serie, wo aber Fantasy nicht im Vordergrund steht, sondern die Zwietracht. Es geht viel auch um Glauben, um Trauen, um Kampf und Naivitäten. Ja, und als Hauptcharaktere sind tatsächlich Carlotta Pahl, die Sprecherin von Elf aus Stranger Things, Björn Schaller als Ragnar Lodbrok von Vikings ist er auch einer der Hauptcharaktere. Günther Merlau, auch bekannt als Hörbuchsprecher und Produzent von meiner Lieblingshörspielserie Drizzt, die Saga vom Dunkelelf, ist auch einer der Hauptcharaktere. Ja, und auch ich selber spreche einen der Hauptcharaktere.
Klingt auf jeden Fall, als ob wir uns noch auf richtig, richtig schöne Dinge uns ja freuen können. Bene, vielen, vielen Dank.
Wenn da Interesse besteht, also auf der Klaus Studio Seite www.klausstudio.de, da findet man auf jeden Fall regelmäßig Tipps und unter Serien finden die Interessenten auf jeden Fall alles zu der bisher angeteasten Serie.
Genau. Alle Links dazu sind auch wieder in der Folgenbeschreibung drin. Ne? Also, und dazu können wir tatsächlich kannst du doch eine Frage noch beantworten, wenn du magst. Wenn
gerne.
Unsere HörerInnen jetzt sagen, so, sie möchten von dir Hörspiele hören oder Hörbücher hören oder dein besagtes Trash-Hörbuch hören und generell vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten wollen. Wo finden sie dich überall? Wo bist du überall vertreten?
Also man findet mich auf Instagram, Facebook. Es gibt immer zwei Profile. Also entweder das Einfachste ist immer Klaus Studio anzuschreiben. Also entweder über die Homepage oder über Facebook, Insta. Oder Benedikt Matisik, da gibt es auch eine Homepage, Insta, Facebook. Alles ist überall Social Media Arbeit aufgestellt. Und ja, zusammenarbeiten, also ich muss immer gucken, wie so mein Tag halt die Zeit hergibt. Gewisse Produktionen oder gewisse Sachen kann ich halt immer gewährleisten. So ein kurzes Sprechercoaching oder Sprachaufnahmen leiten, das kann ich immer mit reinpacken oder ein Hörspiel schneiden, das kriege ich auch irgendwo noch unter. Aber jetzt zum Beispiel eine komplette Hörspielproduktion, das werde ich einfach im Moment zeitlich nicht packen. Aber vielleicht in einem halben Jahr.
Okay. Ja, schon trotzdem gut zu wissen. Wie gesagt, alle Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und eine allerletzte Frage, die mir jetzt just in diesem Moment eingefallen ist. Auf deiner Homepage hast du oben ein Kind mit Kopfhörern drauf. Und ich frag mich das jetzt schon, als ich die ganze Zeit auf das Bild drauf starre. Welches Kind ist das? Ist das dein Kind? Ist das ein fiktiver Babykopf oder was hat's damit auf sich?
Das ist tatsächlich mein Sohnemann, als er boah, ich glaube, 2 Jahre alt war. Da haben wir ein Foto von gemacht und das sah so cool aus. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das optimale Logo dafür, weil wenn er erwachsen ist, wird man ihn sowieso nicht erkennen. Aber ich habe ihn quasi mit irgendwie verewigt. Den Klaus habe ich mit seinem Namen verewigt. Meinen Sohn habe ich so verewigt. Und meine Kinder sind sowieso als Sprecherin auch immer mal wieder in den Hörspielen zu hören. Deswegen, ja. Ist das echt cool.
Ja, muss ich mir so vorstellen, auf den Visitenkarten ist dann der Kopf auch drauf zu sehen?
Wenn wir noch Visiten, oder wenn ich noch Visitenkarten hätte. Es ist halt, ja, es lohnt sich nicht mehr irgendwie großartig noch Werbung dazu machen, weil dann sagt man einfach, guck im Internet nach Klaus Studio, findest du direkt die Einträge.
Ja.
Einen kleinen Tipp für Interessenten, wenn ich das noch kurz machen darf.
Sehr gerne.
Falls
sehr
irgendjemand gerne. Irgendwie interessiert ist an einem Hörspiel, wir haben eine non-kommerzielle Hörspielreihe oder Serie auf YouTube oder mehrere non-kommerzielle Hörspielreihen auf YouTube, auf dem Klaus Studio Kanal einfach eingeben. Vor allem rund um das The Elder Scrolls Universum, also Skyrim und ja, die ganzen anderen Games. Großartig gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zwar Semi-Profis, aber wirklich toll gespielt, toll gestaltet. Und für alle anderen Hörspiele, da könnt ihr einfach auf unserer Homepage nachgucken. Da ist vor allem in Sandriel für die, die makabren Humor mögen, genau das Richtige. Eine Mischung aus der blutige Pfad Gottes und Sharknado, sage ich mal. Und Pathos ist, sage ich mal, eher so ein Horrortrip durchs Krankenhaus. Ja,
okay. Genau. Klingt auf jeden Fall gut. Bene. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine fantastischen Einblicke in, ja, hinter die Kulissen über Hörspiele, über Hörbücher, über alles, was da eigentlich hintersteckt. Es hat mir unfassbar Freude bereitet, mich mit dir darüber zu unterhalten. Vielen Dank.
Aber Ben, ich habe dir zu danken für diese tolle Vorbereitung dieser grandiosen Fragen, die ja auch wirklich nicht 0815 sind, sondern die einfach auch schön gestellt sind und man merkt einfach, du hast dir da richtig Mühe gegeben. Deswegen Chapeau, ich ziehe meinen Hut und danke dir für dieses spannende und interessante Interview.
Sehr, sehr gerne. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und ja, vielleicht bis bald mal.
Sehr gerne, bis dahin.
Das war das Gespräch mit Bene. Vielen Dank an der Stelle an Bene, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir über so viele unfassbar spannende Dinge zu quatschen. Ich hoffe, dass dir das Gespräch genauso viel Spaß bereitet hat wie mir. Alle Links zu ihm habe ich dir wie immer in die Shownotes gepackt. Und wenn du mehr hören willst, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und den Podcast auch weiter zu empfehlen. Das hilft mir und im Endeffekt hilft es auch dir, weil dadurch viel mehr unfassbar spannende Menschen auf uns aufmerksam werden und ja, ich hier vielleicht die ein oder andere Persönlichkeit auch nochmal vors Mikro bekomme. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt erstmal wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Wir beide hören uns morgen wieder. Dann habe ich wieder ein schönes Hörspiel für dich. Und jetzt erstmal hab noch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao.